Der Titel dieser Predigt ist Gott kann. Und es ist gut, einen Text wie den heute vor uns liegenden lesen zu dürfen, einen Text für das Glaubensleben im Alltag. 2. Könige 4, da steht, und es geschah eines Tages, dass Elisa nach Schunem ging. Dort wohnte eine vornehme Frau und die nötigte ihn, bei ihr zu essen. So oft er nun vorbeikam, kehrte er dort ein, um zu essen. Und sie sprach zu ihrem Mann, sieh doch, ich erkenne, dass dies ein heiliger Mann Gottes ist, der immer bei uns vorbeikommt. Lass uns doch ein kleines gemauertes Obergemach errichten und für ihn ein Bett sowie Tisch, Stuhl und Leuchter hineinstellen, damit er dort einkehren kann, wenn er zu uns kommt. Es geschah nun eines Tages, dass er dorthin kam, und er kehrte in das Obergemach ein und legte sich darin hin. Und er sprach zu seinem Burschen Gehasi, rufe diese Schunammitin. Da rief er sie, und sie trat vor ihn hin. Und er sprach zu ihm, sage ihr doch, siehe, du hast unsertwegen so viel Sorge gehabt, was kann ich für dich tun? Hast du etwas, weswegen ich mit dem König oder mit dem Heerführer für dich reden sollte? Sie sprach, ich wohne ja mitten unter meinem Volk. Er sprach, na, was könnte man für sie tun? Gehasi sprach, ach, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist alt. Da sagte er, rufe sie. Und als er sie rief, trat sie unter die Tür. Und er sprach, um dieselbe Zeit übers Jahr wirst du einen Sohn ans Herz drücken. Sie sprach, ach nein, mein Herr, du Mann Gottes, belüge deine Magd nicht. Aber die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn um dieselbe Zeit im nächsten Jahr, so wie Elisa ihr verheißen hatte. Als aber der Knabe heranwuchs, geschah es eines Tages, dass er zu seinem Vater zu den Schnittern hinausging. Da sprach er zu seinem Vater, mein Kopf, mein Kopf. Jener aber befahl einem Knecht, trage ihn zu seiner Mutter. Der hob ihn auf und brachte ihn zu seiner Mutter. Und er saß auf ihrem Schoß bis zum Mittag, dann starb er. Da ging sie hinauf und legte ihn auf das Bett des Mannes Gottes, schloss hinter ihm zu und ging hinaus. Und sie rief ihren Mann und sprach, sende mir doch einen von den Knechten und eine Eselin, ich will schnell zu dem Mann Gottes gehen, aber bald wiederkommen. Er sprach, warum gehst du heute zu ihm, es ist doch weder Neumond noch Sabbat. Sie sprach, lass es gut sein, lebe wohl. Und sie sattelte die Eselin und sprach zu ihrem Knecht, treibe das Tier immerzu an und halte mich nicht auf beim Reiten, es sei denn, dass ich es sage. So ging sie denn und kam zu dem Mann Gottes auf dem Berg Karmel. Als aber der Mann Gottes sie aus einiger Entfernung sah, sprach er zu seinem Diener Gehasi, sieh dort die Schunammitin. Nun lauf ihr doch entgegen und sprich zu ihr, geht es dir gut, geht es deinem Mann gut, geht es deinem Kind gut? Und sie sprach, jawohl. Als sie aber zu dem Mann Gottes auf den Berg kam, umfasste sie seine Füße, und da trat Gehasi herzu, um sie wegzustoßen. Aber der Mann Gottes sprach, lass sie, denn ihre Seele ist betrübt, und der Herr hat es mir verborgen und es mich nicht wissen lassen. Sie aber sprach, habe ich denn von meinem Herrn einen Sohn erbeten? Sagte ich nicht, du solltest mich nicht täuschen? Soweit der Text. Dass sich die Bibel selber auslegt, das ist eine bekannte Tatsache. Und auch, dass sie ihre Botschaft an weiteren Stellen dann oft noch stärker betont. Damit zu diesem Text. Was war das doch für ein ereignisreicher, was für ein schwerer Tag. Wie lastet ein Leben doppelt schwer auf der Seele, wenn Gott sich so offenbart, nicht wahr? Sind wir hier nicht gleich an Abraham und seine Frau erinnert, wenn wir das Wort Elisas vernehmen auf die Bemerkungen, die Frau hat keinen Sohn und ihr Mann ist alt? Wie der Prophet dann sagt zu der Frau, um dieselbe Zeit übers Jahr wirst du einen Sohn ans Herz drücken. Das ist ja nahezu der gleiche Wortlaut wie bei Sarah. Übers Jahr heißt es auch dort, übers Jahr soll Sarah einen Sohn haben. Und es kommt auch hier so weit, dass der Mensch durch eine schwere Schule geht, wenn Gott ihm diese Zusage gibt, einen Sohn, was vorher ja ganz aussichtslos war. Wenn wir unser Glaubensleben jetzt einmal unter eben der Prämisse betrachten, die Gott jedem von uns persönlich in das Herz hineingesprochen hat, in Jesaja 9, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, dann haben die meisten sicher nicht geahnt, was für ein Ernst hinter dieser Aussage Gottes steht. So verging das erste Jahr unseres Glaubenslebens und bei manchen noch ein wenig mehr. Und es sind Dinge passiert, mit denen wir nicht gerechnet hatten, so oder so. Und diese Geschehnisse hätten manchen von uns beinahe zur Verzweiflung gebracht, hätte uns Gott nicht durch all die Finsternis hindurchgetragen, die er uns wohl prophezeit hatte, aber wir haben ja nicht darauf geachtet, haben es zu leicht genommen. Wo wir dann aber selber vom Ernst und von der Liebe Gottes betroffen waren, da hatte ein Umdenken stattzufinden. Enttäuschung machte sich breit, und zwar so breit, dass wir schier einstimmen könnten in die ungerechte Anklage dieser Frau. Habe ich denn von meinem Herrn einen Sohn erbeten? Sagte ich nicht, du solltest mich nicht täuschen? Ja, wir hatten uns das Glaubensleben vielfach anders vorgestellt. Und heute sprechen zu uns Texte in der Bibel, über die wir in jungen Glaubensjahren locker hinweggelesen haben. Heute weiß ich, dass Worte wie das folgende aus Jesaja 3 mich gemeint haben, ja mich, wo da steht, so hat der Herr gesprochen, weil die Töchter Zions stolz sind und gehen mit aufgeregtem Halse, mit lüsternen Augen, trippeln daher und tänzeln und haben kostbare Schuhe an ihren Füßen, deshalb wird der Herr den Scheitel der Töchter Zions kahl machen. Und der Herr wird ihre Schläfe entblößen. Zu der Zeit wird der Herr den Schmuck an den kostbaren Schuhen wegnehmen. Und die Stirnbänder, die Spangen, die Ohrringe, die Armspangen, die Schleier, die Hauben, die Schrittkettchen, die Gürtel, die Riechfläschchen, die Amulette, die Fingerringe, die Nasenringe, die Feierkleider, die Mäntel, die Tücher, die Täschchen, die Spiegel, die Hemden, die Kopftücher und die Überwürfe. Und es wird Gestank statt Wohlgeruch sein und ein Strick statt eines Gürtels und eine Glatze statt lockigen Haars und statt des Prachtgewandes ein Sack, Brandmal statt Schönheit. Ich weiß nicht, wie es euch geht bei diesem Wort, aber ich kann Gott nur voll zustimmen, was mich betrifft. Und auch da idealisiere ich noch mein Glaubensleben, fürchte ich. Geistlich verstanden räumt Gott uns alles ab, was wir da heimlich mitgenommen haben durch die enge Pforte, bis nichts mehr überbleibt als er und sein Tun allein. Wie ist denn denen zumute unter uns, die Gottes Gnade in ihrer schweren Lebensführung erfahren? Wie betrachten sie denn die Geschehnisse im eigenen Glaubensleben? Ich möchte ein bekanntes Beispiel aus früheren Jahren hier anführen, zum Verständnis. Friedrich Bodelschwing. Der hatte sich in seinem Schmerz eine kleine Holzbank zimmern müssen für den Friedhof, damit er dort sitzen konnte vor Gott und vor den Gräbern seiner 4 Kinder, die ihm innerhalb von 12 Tagen gestorben sind. Der Herr hatte gegeben, der Herr hat genommen. Es gäbe unzählige Beispiele für ähnliche Schicksale aller Art von Gott her, aber dies eine soll uns heute genügen. Und wie heißt es in 2. Samuel 22? Denn du, Herr, bist meine Leuchte. Der Herr macht meine Finsternis Licht. Dann muss es ja aber zuerst einmal finster geworden sein, damit wir Gott und sein Licht schätzen. War es nicht so bei allem Anfang? Und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. So auch in jedem Glaubensleben, das er beginnen lässt. Viele erleben das nicht so, darauf wollen wir aber jetzt nicht eingehen. Es geht ja um den Ernst und um die Liebe Gottes in unserem Leben und beides zusammen, sonst gehen wir leichtsinnig verloren. Es muss ernst werden. Im Anfang steht immer das Ziehen Gottes. Und ist der Mensch einmal erweckt und willig, dann beginnt er hinzuzutreten. Und da geht es los mit dem Ernst und der Liebe Gottes. Und gerade unser Text berichtet von einer Frau, die sehr bemüht war, hinzuzutreten zu Gott. Und nun, was für ein schwerer Tag. Zum einen ein Tag voller Arbeit. Der Mann ist draußen bei den Schnittern. Und da bringt man ihr plötzlich das Kind heim vom Feld, todkrank, das Kind, das Gott ihr gegeben hatte. Ach, wie werden da ihre Gebete den himmlischen Geber, den Vater über alle, bestürmt haben mit dem dahinwelkenden Kind auf dem Schoß. Nur noch bis zum Mittag geht es, dann stirbt der Sohn. Für die Mutter das Schlimmste, was passieren konnte. Warum hat Gott nicht erhört? Du betest und schreist, aber da ist keine Antwort. Du hältst Gott seine Verheißungen vor, du durchforschst dein Leben und dein Gewissen, tust ernsthaft Buße. Aber das Kind war ja ein Geschenk. Was ist falsch? Ja, hält denn Gott sein Wort nicht? Spielt er mit den Menschenherzen? Zuerst schenkt er ihr diesen Sohn, wieder alles erwarten, entgegen aller Möglichkeit, und jetzt nimmt er ihn wieder weg? Gibt es überhaupt einen Gott? Oder ist alles nur blindes Schicksal? Bei Abraham waren die Umstände anders, die Umstände, nicht aber das, was er durchgemacht hat dabei. Bei Jairus und seinem Töchterchen, ja, da dürfen sogar noch die Boten die letzte Hoffnung im Vater zerstören. Ja, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du weiter dem Meister? Du, da geht es dir wie ein Dolch, der uns durchs Herz. Wir sind ja nicht aus Stahl. In solchen Stunden zeigt sich, wie hilflos und haltlos wir sind in uns selber. Ein Schwert durchdringt das Herz. Das Wort kennen wir doch auch, nicht wahr? Na, gib es auf, das Beten, es hat ja doch keinen Sinn. Solche und andere Gedanken zerren dann an der Seele, sie lähmen, sie zerstören, und Gott lässt sie zu. Man schaut ja den Hiob an, Gott lässt viel zu. Mehr noch, er, der rechte Kriegsmann, er schlägt hier eine Schlacht in uns drinnen. Er selber ist dabei nicht ferne, im Gegenteil, er befreit unser Herz von der Einbildung, von der Schwärmerei und von der Täuschung, von der Sünde. Wir werden enttäuscht. Dass dem Herrn dabei nichts entgleitet, nichts entgeht, das beweist sich gerade an Jairus, denn Jesus schaltet sich auf der Stelle dort ein, wo die Verzweiflung zu groß wird, wenn einer ganz zu versinken droht. Da lesen wir Markus 5, sobald aber Jesus das Wort hörte, dass sie redeten, sprach er zu dem Obersten der Synagoge, fürchte dich nicht, glaube nur. Jairus war nicht der Erste, der das Glauben an den Herrn üben durfte in schwerster Drangsal, das beweist der heutige Text von der Schunamitin, einer Frau, die aufgenommen wurde unter die Glaubenshelden in Hebräer 11. Denn nicht, dass die Frau jetzt zusammenbricht unter den Trümmern ihres so kurzen Glücks, in ihrer Schwermut und Verzweiflung, nein. Und wie Hiob aufschreit, wird man nicht die Hand ausstrecken unter den Trümmern, so nun auch sie. Jetzt erst richtet sie sich auf im Glauben und streckt sich in einem beispielhaften Vertrauen nach Gott aus. Und sie tut dabei etwas, das nur wenige verstehen werden. Sie nimmt den toten Knaben und legt ihn auf das Bett des Mannes Gottes vor Gott hin. Dort oben, in der Stube, die sie ihm eingerichtet hat. Da fragt sich jetzt jemand unter uns, was soll das werden? Das ist doch eine seltsame Idee. Das ist ja keine Lösung. Was erwartet sich die Frau davon? Nun, wenn's von uns schon einmal ganz tief getroffen hat im Lauf des Glaubenslebens, der kennt so etwas. Und dem ist eines sowieso ganz klar, aber nicht mehr wichtig. So wie ich jetzt da reagiert habe, das muss auf andere unverständlich wirken und wunderlich. Aber es war der Ausdruck meiner innersten Gesinnung, meines Herzenszustandes. Und Gott sieht das und er versteht das. Schaut er nicht hin auf das Kreuz seines Sohnes, unsertwegen? Wir haben ihn dorthin gehängt und er hat ihn wieder lebendig gemacht. Dieses Kind, das ihr geschenkt worden ist, war es nicht Gottes Kind im ureigensten Sinn? Und war das jetzt nicht eigentlich Gottes Sache, dass es gestorben ist? Ein sehr guter gedanklicher Schluss, nicht wahr? Allerdings, das versteht nur einer, der wirklich glaubt. Einer, der schon mehrmals ganz unten durchgeführt worden ist. Es ist das keine Panikreaktion, sondern eine von Herzen wohlüberlegte Glaubenstat. Sie ist sowohl rational als auch individuell und im Aufblick auf Gott völlig richtig. Und so legt sie den Buben hin vor Gott. Sie weiß keinen besseren Platz als den einen, das Bett des Propheten, woher ja einst die Worte der Zusage kamen. Und die beiden, sowohl Gott als auch sein Prophet, die sehen, jeder zu seiner Zeit, dieses Muss in dem Herzen dieser Frau, das sich in etwa so ausdrückt: ich glaube, dass ich es jetzt nur mit Gott zu tun habe, mit meinem Gott, der nicht einfach Hoffnungen weckt und erfüllt, um sie anschließend wieder zu zerstören. Das weiß ich, dass Gott für mich ist. Das weiß ich aus seinem Wort. Und er hat es bewiesen. Bedenken wir, so wie wir hier sitzen, diese so eminent wichtige Einstellung, die auch die unsere sein muss, in guten und in weniger guten Tagen. Sie heißt: ich stehe ganz allein nur dir, Herr Jesus, gegenüber, in allem, was passiert. Und damit bleibt diese so tief getroffene Frau in all ihrer Herzensbedrängnis so eng auf dem schmalen Weg des Glaubens, dass sie keinem Menschen gegenüber eine Klage äußert. Nicht einmal ihrem Mann erzählt sie davon. Für sie ist und bleibt die Sache mit dem Kind und mit seiner Geburt eine Geschichte mit Gott. Einzig mit Gott. Denn sie hat die Gnade und die Macht des Herrn erlebt. Na, was folgt aus der tragischen Wegnahme des Kindes für ihren Glauben? Na, diese neue Erfahrung hat sie zu nichts anderem geführt, als jetzt erst recht ihre Zuflucht beim Herrn zu suchen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat wieder genommen, er hat getötet, er kann auch wieder lebendig machen. Diese Sprache ist uns nicht unbekannt. Wir sehen, wie eng diese Geschichte mit biblischen Glaubensgenossen zusammenhängt, mit Hiob, mit Abraham, mit Elia. Und da kommt noch mehr diesbezüglich, weit mehr. Was sie da tut, was ist das? Was werden die Leute sagen? Doch dafür hat sie weder Sinn noch Zeit. Es ist ja keine eigensinnige Trotzreaktion, was sie da tut. Es ist der Glaube, der sie dazu antreibt. Der Glaube an den, der ihr den Glauben gegeben hat. Ja, sind wir da nicht oft auch wunderlich anzusehen für die Menschen? Ja, nicht aber für Gott. Sind das nicht seine Helden, die so reagieren, wie wir es hier sehen? Es sind seine Helden, jene, die an ihm festhalten, auch wenn dem Festhalten alle Erfahrungen zuwiderlaufen. Wir kennen sie, die Aufzählung der Glaubenshelden im Hebräerbrief, aus dem jetzt ein Wort hereinleuchtet wie der helle Mittag, an dem eben dieser Knabe gestorben ist. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Erinnert ihr euch an die Witwe von Zarpat zur Zeit Elias? Da geschah ganz Ähnliches. Auch dort ein Knabe. Auch er gestorben und auferweckt. Und hier nun die zweite Mutter, die der Hebräerbrief bedenkt mit den Worten: es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und diese beiden Frauen stehen zusammen mit den anderen Glaubenshelden im Wort Gottes. Ihre Situation war schwer, schier hoffnungslos. Dennoch, es war eine Alltagssituation. Das sei unsertwegen angemerkt. Wir alle stehen ja im Alltag, heute und morgen. Ein dem Glauben Fremder würde das Tun dieser Frau vielleicht als Wahnsinn bezeichnen, als eine Art beginnende Geistesgestörtheit. Ein Hobbychrist würde es vielleicht hilflos belächeln. Aber nicht ein Vater, nicht eine Mutter, die am Herrn hängen und deren Kinder hochgradig gefährdet sind. Väter, Mütter, die nächtelang wach liegen, weil sie das dauernde Werfen ihrer Sorgen auf den Herrn nicht schlafen lässt. Solche legen ihr Kind ununterbrochen dem Herrn hin, dorthin, wo der Glaube es ihnen anrät. Der Name Jochebed kann hier nicht unerwähnt bleiben. Sie, die Mutter des Mose, in tiefster Todesangst um ihr Kind, hat sie ihn im Vertrauen auf Gott in einem Kästchen im Nil ausgesetzt. Und Gott greift ein und übernimmt das Kind. Wunderlich, nicht wahr? Das Kind dorthin zu geben, wo der Pharao es getötet sehen will. Ist das nicht ein Bild auf Gott und seinen Sohn in den Tod gegeben und wir leben? sehen wir auch noch hin auf die zuerst noch kinderlose Hanna, die ihren Samuel dann zurückgab an Gott. Das war ihr Gedanke von der ersten Stunde an. Na, ist das dumm? War das alles Wahnsinn? Nein, es war der Glaube dieser Frauen, die ihr Kind in Gottes Hand legten, beziehungsweise zurücklegten. Sie taten das Richtige vor dem ewigen Vater. So auch diese Frau aus Schunem mit dem verblichenen Knaben auf den Knien. Eine unheimliche Enge ficht ihr Herz an. Der, um den sie nicht zu beten gewagt hätte, auf den sie nicht einmal zu hoffen gewagt hat, liegt jetzt tot in ihrem Schoß. Und da übergibt sie ihre schreckliche Bedrängnis der Allmacht Gottes. Und tatsächlich verschafft er ihrem Herzen den weiten Raum, von dem er im Psalm 4 spricht. Das ist sein Tun, das ist seine Gnade, die jeder ernsthaft Gläubige zigmal bestätigen kann im Laufe seines Lebens. Und unser leiblicher Tod, der wird uns das zu höchst erfüllen. Ja, in der Bedrängnis hast du mir Raum gemacht. Dieser Segen ist uns nicht unbekannt. Das Hinauftragen des Kindes ins Obergemach, das Hinlegen auf das Bett des Propheten, das war ja nicht nur eine Reaktion ihrer tiefen Glaubensnot. Die ganze Sache, die ganze Not war ihr zur höheren Glaubenssache geworden, zur übernatürlichen, mehr noch als vorher das Geschenk Gottes. Der Tod des Kindes hat sie nicht zerdrückt, sondern Gott hat sie dadurch in eine neue, andere Glaubenshöhe gehoben. Nach seinem Wort, rücke du höher herauf. Ähnlich dem Wort des Psalmisten Asaf, dennoch bleibe ich stets an dir, mit dem er sich aber dire Gewalt antut an der eigenen Seele, die sich emporschwingt, emporschwingen muss, die zu des Herrn Füßen und an des Herrn Brust liegen muss, um nicht unterzugehen in Verzweiflung und Sorge und in der Sünde des Unglaubens. Und wie gerne doch der liebende Vater Gott solches honoriert, wenn der Mensch in der aussichtslosesten Situation erst recht vor ihm erscheint, in Christus vor dem Vater, nachdem alle Vaterschaft auf Erden den Namen hat. Sollte der nicht verstehen? Sollte der nicht helfen, nicht heilen, nicht beleben? Nichts passt hier besser als die Zuflucht zum himmlischen Vater. Niemand wird uns besseres Verständnis entgegenbringen als der, der seinen Sohn für uns hingegeben hat. Und die Frau sagt sich nicht, jetzt ist alles aus. So würde der natürliche Mensch denken. Nein, sie sagt, Gott kann, er kann aus den Toten erwecken. Für Menschen, die dem Glauben kritisch gegenüberstehen, klingt das mehr oder weniger verrückt, klingt wunderlich, nicht wahr? Ja, die hören uns da und dort ja auch einmal laut sprechen, wenn wir alleine sind. Und da, wo sich die Welt über manches freut, da reagieren wir schmerzbewegt. Anderswo sieht man uns eine große Freude an, wo die Welt sich an die Stirn tippt. Eigenartig, oder? Auf Menschen, die den Herrn nicht kennen, wirkt der Gläubige befremdend. Und das ist die Stelle, an der wir die so arg geplagte Hanna antreffen, die dort sogar vom Hohepriester Eli zu Unrecht beanstandet wird, wegen scheinbarer Trunkenheit im Tempel. Auch die Schunamitin muss ihren Kummer jetzt alleine tragen, muss ihren Weg alleine gehen. Manchen ist das sogar lange Zeit ein Segen, unbeschwert mit dem Herrn alleine gehen. Aber andere finden das doch sehr erschwerend und bitten um einen Gefährten. Und die Frau tut das nicht. Ihr Schmerz und ihr Glaube lassen keine Diskussion, kein Lamentieren, kein Hilfesuchen beim Menschen mehr zu. Das erspart ihr viel weitere Herzensnot. Hat ihr Mann, der auf dem Feld schwer beschäftigt ist, den Vorfall mit dem kranken Kind schon vergessen? Hat er nichts Arges gedacht, als sich seine Frau verabschiedet hat? Ihre Antwort an ihn, als er fragt, warum sie denn gerade heute zum Propheten will, ist verwunderlich, aber gerechtfertigt. Sie sagt ihm nur, lass es gut sein. Wir verstehen die Situation, nicht wahr? Auch wenn dieses lass es gut sein auch uns verwundert. Mag sein, sie will es ihm nicht sagen, denn er hat ja schon genug Arbeit. Sie will ihn nicht noch mehr belasten. Ist es nicht einerseits bewundernswert, solche Glaubenskraft, die Gott der Frau gibt, und wie viel in der Tat dahinter steckt? Ist uns aber auch tief genug bewusst, wie sehr der innere Mensch erstarkt, an den einsam getragenen Lasten vor Gott im Vertrauen auf ihn. Es kann aber auch sein, dass es weniger die Rücksicht auf ihren Mann war, sondern vielmehr ihr momentanes inneres Unvermögen, diese furchtbare Tatsache jetzt auszusprechen. Ach, wie oft geht es uns einem so, es tut zu weh. Und man würde nur in der eigenen Wunde bohren und die Not noch vergrößern, wenn man jetzt darüber sprechen würde, wo man ja auch schon im Handeln begriffen ist. Ich kann nicht mit anderen sprechen, dieweil ich auf Gottes Antwort warte. Das geht nicht. Da bin ich kurz angebunden, extrem kurz. Vielleicht wird das Kind erweckt, dann werde ich reden, vor Freude. Aber bis dahin bringe ich das Entsetzliche ja nicht über die Lippen. Und was Fernstehende betrifft, so würde ich diese Perle, und das ist hier eine Perle, nur vor die Säue werfen, so hart wie das auch immer klingt. Sie würden sich ja doch umdrehen und mich zerreißen. Und gespannt zum Zerreißen bin ich selber schon genug. Ich muss jetzt wissen, muss abwarten, was Gott jetzt tun wird, auf seine Hände schauen, nicht mit Menschen, auch nicht mit den Nahestehendsten reden. Vieles kann man ja da dem engsten Vertrauten nicht sagen. Es kann sich ja alles ganz anders. Ach, was rede ich? Ich kann ja kaum denken. Der Glaube, der hat ja immer noch etwas, das er sich vorbehält, weil er auf Gott vertraut, auch in der schlimmsten Situation. Er will, er muss mit Gott rechnen, egal wie die Sache aussieht und wie sie ausgeht. Wenn Gott nicht hilft, dann werde ich das annehmen. Die Änderungen, die er beschlossen hat, werde ich mit Dank, trotz meinem Schmerz, gerne annehmen. Aber jetzt will ich erst seinen Willen kennen und mich nicht einfach in mein Schicksal schicken und auch nicht darüber reden. Ich würde Gottes Güte nur verleugnen damit. Das habe ich früher so gemacht. Das will ich nicht mehr. Bevor Gott nicht gesprochen hat, werde ich nicht das Schreckliche aussprechen, das schwerste Wort. Und deshalb lass es gut sein. Eine eigenartige Antwort, nicht wahr? Aber es ist die Antwort des Glaubens in Bedrängnis. Vielleicht geht es der Frau aber auch wie vielen anderen, vielleicht muss sie zu Hause ihren Glauben eher verbergen, ihre Gebete verstecken. Nein, ihr Mann ist ja nicht im Weg gestanden, was das betrifft, aber Verständnis für ihre innere Einstellung, für die innerste, das hat er vielleicht doch nicht. In dem Fall wird es auch nicht leichter, wenn man verständnislosen Fragen gegenübersteht. Dann kommt so ein Wort wie, lass es gut sein. Das aufgewühlte Innere deckt sich damit zu. Wie ist denn uns gegenüber dem gutmütigen Lächeln derer, die uns nicht verstehen, denen man ankennt, was sie denken, du mit deinem Glauben, mach dich doch nicht lächerlich. Vielleicht war die Frau längst geübt in solch ausweichenden Antworten. Ihr Glaube hat sich mit den Jahren mehr und mehr zurückgezogen. Da weint dann das Herz beim Reden, aber die Fassade, die bleibt ruhig. Dann war sie gewöhnt an das, woran man sich nicht gewöhnen kann, nicht gewöhnen mag. Im Text heißt es dann, so ging sie denn hin. Vielleicht ist das hingesagt und gelesen und doch so schwer durchlebt, nicht wahr? Eine Spinnerei ist das für den natürlichen Menschen. Ein ganz natürliches Verhalten für das gläubige Herz. So heißt es, so ging sie hin. Eine elementare Aussage, oder? Wer glaubt, der flieht nicht. Wer glaubt, den zieht es hin zu seinem Herrn. Der Gläubige, der tritt immer hinzu, immer wieder, absolut unaufhaltbar, gerade in solch schweren, schier aussichtslosen Umständen. Trotz allem Abraten, trotz der bedenklichen Gesichter, trotz beißenden Spott, trotz allem Mitleids von Verwandten und gutmeinenden Bekannten. Ja, selig sind, die da Leid tragen. Es ist nicht so weit hergeholt, das Wort Jesu aus der Bergpredigt hier zu bemühen. Denn es gibt sie, die mit dem Sonnenschein im Herzen und aber auch im Angesicht, die täglich im Vorhof ihres großen Königs zu finden sind, trotz, ja gerade wegen all ihrer Not, auch wenn sie tausendmal nicht verstanden werden von ihrer Umgebung. Nun aber kommt noch so ein Umstand hinzu. Eine weitere Begegnung mit dem Unverstand. Denn Gehasi kommt ihr entgegen, der Diener des Mannes Gottes. Elisa hat ihn der Frau schon von Weitem entgegengeschickt. Und Gehasi fragt sie nun, geht es dir gut? Geht es deinem Mann gut? Geht es dem Kind gut? Wie lautet ihre Antwort? Sie sagt kurz und bündig, jawohl. Diese Szene erinnert an unangenehme Erfahrungen, die man auch in jeder christlichen Gesellschaft erleben wird und die man am besten schnell ablegt zu den Füßen unseres Herrn Jesus, ohne Zorn. Und das tut sie auch. Die Frau, sie sagt einfach, jawohl. Und sie eilt weiter, hält sich nicht auf mit dem Gehasi. Stimmt ja aber gar nicht, was sie sagt. Ist es eine Lüge? Aber haben wir das nicht auch schon gemacht? Eine positive, ganz kurze Antwort gegeben, damit das blutende Herz frei wird von dieser unverständigen Gesellschaft. Ach, diese dummen Fragen in den Gemeinschaften nach dem äußeren Befinden, so gedankenlos, so neugierig. Ach, auch unsere Fragen, sie tun manchmal anderen so weh. So teilnahmsvoll, wie sie klingen, so teilnahmslos sind sie. Wir werden gehalten, da vielmehr verständnisvoll zu schweigen. Wo wir doch die Not schon sehen in den Augen des anderen, besser wäre stumm seine Hand zu drücken und für ihn innerlich zu beten. Egal, ob wir wissen, worum es geht bei ihm und was ihn bedrückt. Wir sind nicht Gott, können nicht helfen, wir nicht. Gott wird uns wissen lassen, ob, wann, wo und wie er jemanden helfen will durch uns. Wir müssen andere nicht auch noch quälen mit dummen Fragen. Sollten wir vergessen haben, sein Wort? Aus Psalm 74, Gott ist ja mein König von alters her, der alle Hilfe tut, die auf Erden geschieht. Und Jakobus 1, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Ja, soll es jetzt eine Lüge genannt werden, dass ja danke, das dann kommt von Lippen über einem Herzen, das innerlich zerfressen ist vor Kummer und Not? In der Familie, wegen der Arbeitslosigkeit, wegen dem Weg, den mein Kind jetzt beschreitet, wohl den äußerst seltenen Glaubensgeschwistern, die von Gott die Gabe erhalten haben, jeden Menschen immer nur zum Herrn und Heiland zu leiten, still und sanft. Und wohl denen, die das auch kundtun, dass sie nur am Herrn hängen. Alles andere ist von Übel. Natürlich geht es der Schunamitin nicht gut, aber ihre innere Not hat die Heuchelei dieses gewinnsüchtigen Schwätzers erkannt und weist ihn mit einem Wort einfach ab. Die Bibel berichtet ja bald darauf deutlich, was aus ihm geworden ist, aufgrund seiner inneren Natur. Gehasi, ein Name, ein Ruf wie der von Demas im Neuen Testament. Der Mann war gar nicht in der Lage, das Leid wahrzunehmen, das ihm da gegenüberstand, sodass er auf der Stelle verstummt wäre. Er war blind dafür. Er hat seinen Auftrag und den führt er auch blind aus. Die Frau aber wendet sich weg von dem lieblosen Diener. Sie will hin zu dem Mann Gottes. Und dazu werden wir alle gut beraten. Weg vom Menschen, hin zu Jesus, hin zu dem herzlichen Mitleid, das nur er, unser großer Hohepriester, mit uns hat. Es ist nicht der Himmel auf Erden, so mit leidenden Geschwistern umzugehen. Und wenn es uns nicht gegeben ist, ihr Leid zu bemerken, dann sollten wir überhaupt schweigen, sollten Gott bitten, das Wesen seines Sohnes bald in uns zur Geltung zu bringen. Also ist es doch eine Antwort aus dem Glauben heraus von der Frau, ihr, jawohl, und dann schnell weiter. Es ist nicht untypisch, dass die Bibel den Gehasi im nächsten Wort wieder erwähnt. Da steht, als sie aber zu dem Mann Gottes auf den Berg kam, umfasste sie seine Füße. Da trat Gehasi herzu, um sie wegzustoßen. Aber der Mann Gottes sprach, lass sie, denn ihre Seele ist betrübt und der Herr hat es mir verborgen und es mich nicht wissen lassen. Ja, was für eine unrühmliche, hartherzige Korrektheit herrscht doch oft unter Gemeinschaftsmenschen. Wo ihrer Meinung nach etwas verstößt gegen die gewohnte Form, gegen die Tradition, gegen das Übliche, und wo sich einer unter Tränen anders benimmt, da bringen sie kein Verständnis auf für die Notlage dieses Menschen, für den inneren Kampf, der in ihm tobt, wie hier in dieser zu Tode betrübten Mutter. Ja, wer wird denn gleich so weinen, so laut schluchzen? Reiß dich doch zusammen. Wie schaut das denn aus? Der Prophet, aber der Mann Gottes, der verhält sich ganz anders. Er sieht die Not. Er ärgert sich nicht über das momentan ungewöhnliche Verhalten. Er ist ja davon selber innerlich betroffen. Lass sie, sagt er. Menschen wie Gehasi, die stehen immer in Konkurrenz zu den anderen, gerade auch in geistlichen Gemeinschaften. Sie lauern auf alles, sie sind nicht für die anderen. Dort, wo Gottes Wort sagt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, dort versagen sie. Wer das zweite Buch der Könige und die Kapitel über Elise genauer studiert, der findet bei diesem Gottesmann eine ganz außergewöhnliche Kombination vor. Elisa, der einen Berg voll feuriger Wagen und Rosse um sich her hat und das auch sieht, der Mann, der Eisen schwimmend macht und den Tod im Topf auflöst, der sagt hier, lass sie, denn ihre Seele ist betrübt und der Herr hat es mir verborgen und es mich nicht wissen lassen. Er ist also nicht so souverän, sondern voller Mitleid, er ist selber zu nichts geworden vor Gott. Das ist ein herrliches Bild auf das Wesen unseres Herrn Jesus Christus, nicht wahr? Gott ist voller Eingeweide uns gegenüber, sagt der Urtext am Ende des Jakobusbriefs. Und der Sohn Gottes, durch den das ganze Universum geschaffen wurde, der im Lichtglanz beim himmlischen Vater wohnt, der konnte sich, als er unsere Leiden erduldet hat, nicht selber helfen, weil er sich unserer Rettung verschrieben hat. Und wehe uns! Er hätte sich geholfen. Hier ist der Unterschied zwischen Religion und Gott ganz deutlich zu sehen. Der die Welt und das Geld liebende Diener des Propheten verhält sich völlig anders als der Mann Gottes, der von Gott so viel Gnade erhalten hatte, den zweifachen Geist des Elia. Aber da, zu seinen Füßen, da liegt nun die ihm bisher unbekannte Not. Und er ist involviert in diesen Fall, das weiß er. Und Gott wird ihm zeigen, was zu tun ist. Anfangs haben wir gelesen, sie ist eine vornehme Frau, die Schunamitin. Jetzt aber ist sie geplagt von Elend und innigster Bewegung. Vornehm ist das aber erst recht, weil Gott sich vorgenommen hat, auf das gläubige Herz dieser Frau einzuwirken. Er vermehrt ihr hier den Glauben. Wer hat, dem wird gegeben werden. Wer aber hätte am Beginn seines Glaubenslebens an solche Tiefen gedacht? Wohl jeden Menschen, der einen Seelsorger wie Elisa begegnet, in dem das Wesen Jesus sich auswirkt, immer lind und hilfsbereit zu den Hilfsbedürftigen, die sich zum Herrn hinwenden, aber streng und abweisend zu den Heuchlern. Und das brachte Gehasi und seinen Nachkommen auch ihren Zustand ein, aussätzig wie Schnee. Das heißt, ihre Sünde bleibt ihnen zugerechnet. Aber der Mann, vor dem Könige sich fürchten, der beugt sich jetzt demütig vor Gottes Handeln an dieser Frau, die, vor Gott liegend, jetzt Elisas Füße umfasst. Und nicht nur, dass er sie nun mit ganz linden Worten aufrichtet, er überhört auch geflissentlich ihren bitteren, ihren so ungerechten Vorwurf, der sich aus der verwundeten Seele entlädt über seine Person. Habe ich denn von meinem Herrn einen Sohn erbeten? Sagte ich nicht, du solltest mich nicht täuschen? Er antwortet nicht darauf. Er macht sich vielmehr bald auf den Weg, dorthin, wo Gott ihn hinführt, um dieser Frau zu helfen, in jenes Obergemach. Das erinnert erneut an Elia und an die Witwe von Zarpat. Auch Elia hatte sich seinerzeit mit keinem Wort verteidigt, als deren Kind tot war. Der Prophet, das wird deutlich, der Prophet ist in der Lage, in der Liebe seines Gottes zu bleiben. Warum? Weil er innerlich nicht von Gott weicht. Und wenn er sagt, ihre Seele ist betrübt, dann ist das nichts Negatives. Nicht nur ein Wort des Mitleids, sondern vielmehr ein Wort der Anerkennung vor dem unsäglichen Leid, das hier vor ihm auf dem Boden liegt. Elisa nimmt die Anklage der Frau nicht persönlich. Er leitet sie weiter an die richtige Adresse. Er wirft ihr Anliegen sofort auf den Herrn und dann tut er, was er zu tun hat. Er reagiert gleich. Er reagiert praktisch, nicht zimperlich, nicht beleidigt. Er tut als ganz normaler Gläubiger das, was ihm von Gott her aufgetragen ist, gemäß seiner Berufung und gemäß seiner Platzierung. Tun wir das auch? Haben wir unser Sein vor Gott so verstanden, wie Abraham gesagt hat, wandle vor mir und sei ganz? Elisa zuckt nicht, jetzt resignierend die Schultern. Er, der Mann Gottes, verzweifelt genauso wenig wie diese Frau und Mutter ihrerseits. Und das ist es, was die Glaubenshelden ausmacht. Wer könnte sich hier der Erinnerung an das berühmte Wort in Malachi 3 entziehen? Da besprachen sich miteinander die, welche den Herrn fürchteten. Und der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde von ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Die Geschichte, wie sie weiterging, soll deshalb hier auch noch zu Ende verkündet werden, damit wir uns am Tun Gottes aufrichten und erfreuen können. Da sprach er zu Gehasi, gürte deine Lenden und nimm meinen Stab in deine Hand und geh hin. Wenn dir jemand begegnet, so grüße ihn nicht, dann grüßt dich jemand, so antworte ihm nicht. Und lege meinen Stab auf das Angesicht des Knaben. Aber die Mutter des Knaben sprach, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich lasse nicht von dir. Da machte er sich auf und folgte ihr. Gehasi aber ging vor ihnen hin und legte dem Knaben den Stab auf das Angesicht, aber da war keine Stimme und kein Aufmerken. Und er kehrte um ihm entgegen und berichtete es ihm und sprach, der Knabe ist nicht aufgewacht. Als nun Elisa in das Haus kam, siehe, da lag der Knabe tot auf seinem Bett. Und er ging hinein und schloss die Tür hinter ihnen beiden zu und betete zu dem Herrn. Was für ein elementares Wort! Der schloss zu hinter ihnen beiden. Hier sehen wir das Verhalten eines Mannes Gottes, wie umsichtig er umgeht mit seiner Sendung, mit seiner Berufung. Er schließt zu, er ist und er will allein sein mit seinem himmlischen Herrn. Und auch der tote Knabe ist im Zimmer. Es ist dies eine Angelegenheit zwischen ihm und seinem Gott. Da stört ihr der menschliche Einfluss. Da sperrt er zu hinter ihnen beiden, wie auch Jesus die Klageweiber hinausgetrieben hat. Die ganze vor uns liegende Begebenheit dürfen wir wohl besonders im Blick auf ihre alltägliche Bedeutung, auf ihren familiären Charakter hinlesen und Gott bitten, dass er uns dabei die herrlichen Dinge nicht entgehen lässt, die sein Wort auch am Rand betont, die er absichtlich einfügen ließ. Zum Beispiel, die Frau hat zu ihrem Mann gesagt auf dem Feld, ich will schnell zu dem Mann Gottes gehen, aber bald wiederkommen. Was war denn da in ihrem Herzen, dass sie wusste, dass sie bald wiederkommen würde? War es die große Zuversicht, dass der hilft, der dafür bekannt ist, dass er so gerne hilft und keinen hinausstößt, der zu ihm kommt? Oder war es ihre große Unruhe zwischen Hoffnung und ungewollter Resignation? Und warum hat Elisa zugeschlossen hinter ihnen beiden? Warum steht hier beiden? Ist der Tote einer von ihnen oder ist es Gott? Warum hat Elisa die Frau kommen sehen, bevor Gehasi sie gesehen hat? War er in Sorge um sie? Hat er in seinem Herzen einen Verdacht gehegt, dass da noch etwas kommt? Wer im zweiten Buch der Könige die Kapitel mit Elisa studiert, der kommt aus dem Staunen und Wundern gar nicht mehr heraus über die kleinen intimen Hinweise, über die alltäglichen Sorgen, die ihm den größten Wundern und Macht erweisen. Und wenn wir es auch nicht in der ganzen Tiefe ergründen können, so erfreut es doch unser Herz, die Führung und Hilfe des Herrn im häuslichen Leben zu sehen, in diesem gottgelenkten Umfeld, so realitätsbezogen, so väterlich, so liebevoll und akkurat. Und Gott sei tausendmal Lob und Dank dafür, dass er uns zeigt, wie er so gütig für uns sorgt in der Kombination des Ewigen mit dem alltäglichen Leben. Und wohl uns, seinen Kindern, die wir gelernt haben, in seinem Schoß zu sitzen, an seiner Brust zu liegen und zu seinen Füßen zu bleiben. Was immer ringsum auch passiert, was immer uns selber widerfährt, wer immer auch wir sind, wie wir von ihm gemacht wurden und wohin und in was für eine Zeit er uns platziert hat. Die Frau wusste, Gott kann. Stimmen auch wir ein in ihr Wort, ich lasse dich nicht. Damit ist dann auch Jakobs Herzensgesinnung zu ihrem Recht gekommen. Ist es nicht herrlich, wie sich in dieser Sache, bei diesen Dialogen und Geschehnissen so viele ähnliche Begebenheiten und Worte biblischer Personen dazumengen? Hiob, Abraham, Sarah, Hannah, Jakob. Wenn wir diesen Text 10, 20 Mal lesen oder hören, dann wird sie uns immer deutlicher, immer liebreicher, immer harmonischer, diese Symphonie biblischer Schönheit in praktischer Auswirkung auf unsere Herzen. Müssen wir dann nicht an den Leib Christi denken, an seine herausgerufene Gemeinde, bei diesem Zusammenklang der Herzen, der Worte, der Taten, der individuell Berufenen in ihm? Einen Leib hast du mir bereitet, sagt die Schrift, sagt der Herr zum Vater. Oh ja, einen Leib zum Leiden und zum Auferstehen. Und so auch den Leib Christi aus all den herrlich gemachten Herausgerufenen, die aus der Bedrängnis in den weiten Raum Gottes gekommen sind, in Christus. Erfreuen wir den Herrn und auch uns gegenseitig mit dem, was wir persönlich vom Herrn an Gaben bekommen haben. Und setzen wir das gezielt und umsichtig ein, in den allerkleinsten alltäglichen Belangen. Und wenn uns das Herz auch noch so schwer wird, dass wir die Bürde nicht mehr tragen können, seine Hilfe ist da. Gott kann. Lernen wir das von der Schunamitin. Auf und hin zum Herrn, denn jedem Einzelnen von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Er hilft so gerne. Er wartet ja darauf, dass der Glaube, den er in uns gelegt hat, ihn aufsucht. Und seine Gnade, die ist ja seine Hilfe für dich und mich. Die ist ja stets vor uns, über uns und unter uns. Er umgibt uns von allen Seiten, im Alltag, im Kranksein, in der aufkommenden Angst und Verzweiflung. Er und seine Gnade. Ja, es ist eine wahre Geschichte aus dem Alltag, die Gottes Wort uns hier zeigt, wenn sie auch nicht alltäglich ist. Sehen wir uns den Schluss an. Dann stieg er hinauf und legte sich auf das Kind. Und er legte seinen Mund auf den Mund des Kindes und seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Hände und breitete sich so über es, dass der Leib des Kindes warm wurde. Danach stand er auf und ging im Haus einmal hierhin, einmal dorthin. Dann stieg er wieder hinauf und breitete sich über ihn. Dann nieste der Knabe 7-mal. Dann tat der Knabe die Augen auf. Und er rief Gehasi und sprach, rufe die Schunamitin. Da rief er sie. Und als sie zu ihm hereinkam, da sprach er, da, nimm deinen Sohn. Und sie kam und fiel nieder zu seinen Füßen und neigte sich zur Erde. Und sie nahm ihren Sohn und ging hinaus. Neigen auch wir uns tief in Dankbarkeit, weil Gott uns wissen lässt, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Und antworten wir mit Psalm 9, darum vertrauen auf dich, die deinen Namen kennen, denn du hast nicht verlassen, die dich her suchen. Ja, Gott kann. Zum Abschluss Psalm 13, Vers 6. Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Amen. Amen.